Willkommen bei den philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Ortrun Hopf. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Susanne Hähnen-Wolf mit dem Titel »Der vollständige Ödipus-Komplex – Freuds Einsichten zu Bi- und Homosexualität«, den sie im Rahmen der Vortragsreihe »Psychoanalysen« im Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse im Mai 2010 gehalten hat. Susanne Hähnen-Wolf ist Professorin für klinische Psychologie an der Katholischen Universität in Louvain-la-Neuve und an der Freien Universität in Brüssel. Sie ist niedergelassene Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Brüssel, Lehranalytikerin in der Belgischen Gesellschaft für Psychoanalyse, weiters ist sie Gruppenanalytikerin. Susanne Hähnen-Wolf hat zahlreiche Monographien und Artikel verfasst und mehrere Sammelbände herausgegeben, zumeist in französischer Sprache. Sie arbeitet vorwiegend zu den Themen Sexualität bzw. weibliche Sexualität in der Psychoanalyse, wobei sie das von ihr und anderen konstatierte Verschwinden des Sexuellen in vielen psychoanalytischen Theorien kritisiert. Zudem hat sie aber auch zum Holocaust, dem Verhältnis von Israel und Palästina oder dem Verhältnis der Psychoanalyse zu totalitären Regimen geforscht und publiziert. Die Frage nach den Sexualitäten, also der Hetero-, der Homo- und der Bisexualität, ist eng mit Freuds Konzeption des vollständigen, infantilen Ödipus-Komplexes verbunden. In ihrem Vortrag wird Susanne Hähnen-Wolf diese Verbindungen nachzeichnen. Sie hören zunächst ein Musikstück von Rufus Wainwright und anschließend den Vortrag. Die weitere Musik ist von Patti Smith, Gossip, Peaches und von Nico.
A woman's face with nature's own hand painted has thou the master mistress of my passion. A woman's gentle heart but not acquainted with shifting change as is false woman's fashion. And I'm more bright than there's less false enrolling, gilding the object whereupon it gazes. A man in hue, all hues in his controlling, which steals men's eyes and women's souls amazing. And for woman wert thou first created, till nature as she wrought thee fell adored. Me of thee defeated by adding one thing to my purpose. Nothing. But since she pricked thee out for woman's pleasure, mine be thy love and thy love's use their treasure.
Peter Fonagy stellte in der von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung herausgebrachten Schrift Identity, Gender and Sexuality, da schreibt er, es scheint, als gäbe es keinen Raum mehr für Sexualität in der Psychoanalyse. Wir sehen diese nicht mehr in allen Fällen als grundlegend an oder überhaupt noch als relevant für aktuelle Theoriebildung. Und er fährt fort, Psychosexualität wird heutzutage häufiger so gesehen, dass sie andere, nicht sexuelle, selbst- und objektbezogene Konflikte verdeckt als umgekehrt. Ich glaube, es gibt keinerlei Zweifel an der Feststellung von Fonagy, dass im Vergleich zur freudschen Psychoanalyse das Thema der Sexualität und des sexuellen Konflikts in den zeitgenössischen Schriften wenig Platz einnimmt. Der sogenannte Skandal des Hysterischen mit dem entsprechenden innerpsychischen Konflikt zwischen sexuellem Wunsch und Über-Ich-Verbot ist in den metapsychologischen und klinischen Arbeiten abgelöst worden von der Konzentration auf Mängel in der Symbolisierungsfähigkeit des Analysanten. In diesem Zusammenhang hat sich die Aufmerksamkeit auf die allerfrühesten Objekterfahrungen gerichtet, bei denen scheinbar die Sexualität noch keine Rolle spielt. Melanie Klein wird, was zunächst überraschen könnte, da von Psychosexualität in ihren Theorien durchaus die Rede war, aber sie wird gleichwohl als wichtige Wegbereiterin dieser Umorientierung angesehen, zumindest von Fonagy und André Green. Und zwar, weil sie die Sexualität primär als Neuauflage der infantilen Beziehung zur Brust, als Frühform des Objekts, angesehen und damit letztendlich die infantile Sexualität der Objektbeziehung nachgeordnet hat. Der freudschen Opposition von Lust-Unlust hat sie den Gegensatz von guter und böser Brust vorgezogen. Überdies hatte sie mit ihrer Zentrierung auf archaische Ängste den Ödipus-Komplex zugunsten der depressiven Position seiner bei Freud führenden strukturierenden Rolle entkleidet. Auch ihre Schüler und heute so einflussreichen Autoren wie Winnicott und Bion haben den Akzent von der Psychosexualität wegverlagert, diesmal auf Interaktions- und Denkvorgänge im Hier und Jetzt der analytischen Sitzung. Die starke Aufmerksamkeit für das Hier und Jetzt geriet der Theorie zur infantilen Sexualität zum Nachteil, da diese spezifische Sexualität nur vor dem Hintergrund des komplizierten Zeitkonzepts der Nachträglichkeit erschlossen und schließlich sichtbar gemacht werden kann. Dazu bedarf es mehr als bloßer Beobachtung dessen, was aktuell in der Sitzung ausgedrückt wird, was von eminenten Analytikern wiederum zugunsten eines mehr empirisch, scheinbar objektiver orientierten Vorgehens zurückgewiesen wird. Aber nur Konzepte können uns helfen, Unsichtbares sichtbar zu machen. Was ist ein Konzept? Ein Konzept ist zunächst eine Idee, die uns dazu verhilft, das zu sehen, was wir nicht oder verfälscht sähen, wenn diese Idee nicht existierte. Dies ist umso wichtiger als, wie Green schreibt, es ist eindeutig, dass wir nicht in der Lage sind, direkt über das, was sich uns von der Couch aus präsentiert, die Bausteine oder Manifestationen von Sexualität und Destruktivität beobachten können. Im gleichen Sinne wendet Gilbert Dyatkin, französischer Lehranalytiker, ein, unter dem Vorwand, sich ausschließlich auf die Analyse des Hier und Jetzt zu konzentrieren, können viele Fallvorstellungen von Autoren, die sich im Prinzip auf die freudsche Metapsychologie beziehen, keinerlei Anspielung mehr auf Triebe oder die unbewusste sexuelle Fantasie enthalten. Die Metapsychologie der Psychosexualität als Modell, um klinische Phänomene zu verstehen, die zuvor verwendete Modelle nicht sehen und nicht erhellen konnten, gerät hier in den Hintergrund zugunsten von Beobachtung der Dynamik in der Sitzung. Jedenfalls kann die Konzeption vom Hier und Jetzt ohne Freuds Konzept der Nachträglichkeit des psychischen Geschehens, der damit implizit einhergehenden Subjekttheorie und auch des analytischen Prozesses auskommen. Gemäß dem Konzept der Nachträglichkeit, so hatte Freud gemeint, werden zunächst nicht sexuell erlebte Situationen unausweichlich nachträglich im Zuge von psychosexuellen Reifungsschritten und neuerlichen Erfahrungen sexualisiert, spätestens in der Pubertät. Und der analytische Prozess selbst verspricht nicht mehr und nicht weniger, als nachträgliche Effekte auszulösen. Aber die Begrifflichkeit der zeitgenössischen Psychoanalyse zeugt von der generellen Entsexualisierung der psychoanalytischen Theorie. Aus dem, was früher eine ödipale Konfiguration genannt wurde, ist die Triangulierung geworden. Ein heute häufig verwendeter metapsychologischer Begriff, bei dem der implizite psychosexuelle Bezug verloren gegangen ist.
Die meisten der großen zeitgenössischen Arbeiten widmen sich den Grenzfällen bzw. Borderline-Patienten und deren die psychoanalytische Klinik herausfordernde Unfähigkeit zu fantasieren, das Objekt als Ganzes anzuerkennen und sich in einem ödipalen Dreieck zu situieren. Die Frage ist nun aber, ob die zeitgenössische Relativierung der ödipalen Ordnung und der klassischen Neurose notwendigerweise das Verschwinden psychosexueller Konzepte überhaupt aus der Psychoanalyse nach sich ziehen muss. Die Bindungstheorie mit ihrem besonderen Interesse für das Beziehungsgeschehen zwischen Mutter und Kind anhand von Säuglingsbeobachtungen überprüft, haben in den letzten Jahren großen Einfluss in der Psychoanalyse gewonnen und dazu beigetragen, die nicht beobachtbare, weil immer nachträglich erfolgende Sexualisierung vorangegangener Erfahrungen in den Hintergrund geraten zu lassen. Fonagy bezeichnet diese Bewegung fort von der Psychosexualität hin zur Bindungstheorie sogar als Paradigmenwechsel. Die historische Assoziation von Psychosexualität und der für die Objektbeziehungstheorie unakzeptablen Triebtheorie habe zum Auseinanderdividieren von Sexualität und Bindung beigetragen. In der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie sei Sexualität weitgehend von Erklärungen verdrängt worden, die sich auf die langfristigen Folgen der Verletzbarkeit und Abhängigkeit des menschlichen Infants konzentrierten. Nun gilt aber festzuhalten, dass das Trauma, mit dem die analytische Situation konfrontiert ist, zwar nicht immer sexuell ist, dessen Be- und Verarbeitung aber immer von der infantilen Sexualität, von deren libidinöser Plastizität und ihrer Polymorphie bestimmt ist. Das zu verzeichnende, weitgehende Verschwinden von Psychosexualität und Ödipuskomplex aus dem psychoanalytischen Diskurs hat nun manche theoretische Probleme wie vom Tisch geräumt, was ein Vorteil zu sein scheint. Ein Beispiel. Der Untergang des Ödipuskomplexes, also die Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil nach dem Verzicht auf den Besitz des Gegengeschlechtlichen, galt und gilt als Höhepunkt der infantilen Sexualität und Voraussetzung späterer erwachsener Heterosexualität. Dies ist eine theoretische Position, die die Psychoanalyse in den letzten Jahrzehnten mit der veränderten gesellschaftlichen Sicht auf die gelebte Sexualität in Bedrängnis gebracht hatte, ganz besonders augenfällig bei der Bewertung der Homosexualität, die klassisch psychoanalytisch als Regression oder Fixierung an ein Stadium oder an Erlebensweisen aus der Zeit von vor dem Untergang des Ödipuskomplexes angesehen wird, letztlich als Scheitern der ödipalen Rivalität einhergehend mit einer invertierten Identifikation mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Diese Einschätzung wird heute von Psychoanalytikern im Bemühen um einen politically correct nur noch leise geäußert, bleibt aber wirkungsvoll, ganz besonders in der institutionellen psychoanalytischen Wirklichkeit. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die dementsprechend heftigen, im Newsletter der IPV von 2001-2002 abgedruckten Auseinandersetzungen und insbesondere an die Beschönigung der Situation in den Mitgliedsgesellschaften der IPV, was die verbreitete, skeptische Haltung gegenüber homosexuellen Kandidaten für die psychoanalytische Ausbildung anbetrifft. César Botella, französische psychoanalytische Eminenz, schrieb in Entgegnung auf den Vorwurf der Homophobie der institutionalisierten Psychoanalyse, der Kandidat gehe, ich zitiere, die Kommission und den eigenen analytischen Werdegang einzig aus der Position des Analysanten heraus an. Sein Beruf, seine familiäre Situation und seine Sexualität werden nicht in Betracht gezogen. Die Kommission beurteilt allein seine psychische Fähigkeit zur Ausübung von Psychoanalyse und ob er zum gegebenen Zeitpunkt bereits als fähig betrachtet werden kann, psychoanalytische Behandlungen durchzuführen. Ziel dieses Vorgehens ist also, weiter Botella, jegliche Vorstellung, die auf eine medizinische und oder soziale Norma verweist, auszuschalten. Ich bin selber Mitglied der Ausbildungskommission der Belgischen Gesellschaft. Ich kann nur die Frage stellen, als ob sich die Mitglieder der Zulassungskommission sich nicht dafür interessierten, wie sich die psychischen Qualitäten des Bewerbers in seinem aktuellen psychosexuellen Beziehungsleben realisierten. Jedenfalls hat die Eskamotierung der Sexualität aus der zeitgenössischen Psychoanalyse die Debatte um die Homosexualität scheinbar überflüssig gemacht.
Come on now, try and understand the way I the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Bei näherer Betrachtung kann man dies nur bedauern. Denn allenfalls eine oberflächliche Freud-Lektüre kann rechtfertigen, Homosexualität als solche, als pathologische Lösung zu betrachten, so wie es immer wieder geschieht. Zum Beispiel von Seiten von Bergeret, ist noch nicht lange her, im International Journal of Psychoanalysis. Elisabeth Rudinescu ist der Auffassung, dass in letzter Zeit vor allem der Wunsch nach Normalisierung vieler Homosexueller, die ähnlich der traditionellen Kleinfamilie mit Partner und Kindern leben wollen, in der psychoanalytischen Gemeinschaft Unbehagen hervorruft. In diesem Zusammenhang ist angebracht, auf die Freud'schen Theorien zu Bisexualität und Homosexualität zurückzuverweisen. Diese geben uns nämlich nicht nur eine solide Grundlage, an der zeitgenössischen Debatte um Homosexualität und homosexuelle Elternschaft teilzunehmen, sondern auch uns als Analytiker zu orientieren. Wir wissen, dass Freud seinem Freund Flies das Konzept der Bisexualität verdankt, wobei er dessen Ansatz aber sogleich originell weitergedacht hat. Er misst der Bisexualität eine grundlegende Stellung in der Organisation der infantilen Sexualität zu. Jeder sexuelle Akt impliziert im Erleben vier Personen, so Freud. Sowohl die Liebesbewegungen wie auch die Identifizierungen des Kindes kümmern sich zunächst keineswegs um die Geschlechtszugehörigkeit der primären Objekte. Die bisexuelle Ausrichtung, Begehren, Lieben, Befriedigung finden, sich mit beiden Geschlechtern identifizieren können, ist integraler Bestandteil der psychischen Aktivität. Dies mehr oder weniger unbewusst, wobei die spätere, mehr oder weniger endgültige Orientierung von den Körpererfahrungen, die der psychischen Realität ihre sexuelle Dimension verleihen, sowie den jeweiligen Begebenheiten, die die Singularität einer bestimmten Lebensgeschichte modellieren, abhängt. Die ursprüngliche Bisexualität bleibt in jedem Fall verantwortlich für die Spuren homosexuellen Erlebens in jedem Individuum. Die Bisexualität des Menschen, das Oszillieren also zwischen homosexuellen und heterosexuellen Besetzungen, ist nach Freuds Auffassung strukturell, und zwar so sehr, dass er in die endliche und die unendliche Analyse in diesem Zusammenhang vom unanalysierbaren, gewachsenen Fels spricht, der das Ende der analytischen Tätigkeit markiert. Im selben Maße wie die Triebstärke, wie die Triebschübe zur Pubertät und um die Menopause, so schreibt Freud, genauso unanalysierbar wie die Klebrigkeit der Libido und das Wirken der Urtriebe Eros und Todestrieb. So Freud. Er fährt fort, es ist bekannt, dass es zu allen Zeiten Menschen gegeben hat und noch gibt, die Personen des gleichen Geschlechts zu ihren Sexualobjekten nehmen können, ohne dass die eine Richtung die andere beeinträchtigt. Wir heißen diese Leute Bisexuelle, nehmen ihre Existenz hin, ohne uns viel darüber zu verwundern. Wir haben aber gelernt, dass alle Menschen in diesem Sinne bisexuell sind, ihre Libido entweder in manifester oder in latenter Weise auf Objekte beider Geschlechter verteilen. Wie kann man sich erklären, dass diese Freud'schen Feststellungen so sehr ins Vergessen geraten sind, dass viele Analytiker annehmen, die heterosexuelle Orientierung sei ein natürliches Ergebnis vom Untergang des Ödipus-Komplexes? Freud selbst hat einen Hinweis für diese irrige Auffassung vom Triebschicksal gegeben, indem er auf eine konzeptuelle Lücke aufmerksam machte. Er schreibt, die Lehre von der Bisexualität liegt noch so sehr im Dunkeln und dass sie noch keine Verknüpfung mit der Trieblehre gefunden hat, müssen wir in der Psychoanalyse als schwere Störung verspüren. Wie dem auch sein mag, wenn wir als tatsächlich annehmen, dass der Einzelne in seinem Sexualleben männliche wie weibliche Wünsche befriedigen will, sind wir für die Möglichkeit vorbereitet, dass diese Ansprüche nicht durch das nämliche Objekt erfüllt werden und dass sie einander stören, wenn es nicht gelingt, sie auseinanderzuhalten und jede Regel in eine besondere, ihr angemessene Bahn zu leiten. Nirgendwo in seinem Werk, ich habe alles durchgeforstet, hat Freud eine richtige oder bessere Objektwahl behauptet. Jede Objektwahl ist Ergebnis von Verdrängung, die eine solche homosexuelle oder heterosexuelle Einschränkung, wie Freud schreibt, erst möglich macht. Er sagt, man muss sich sagen, dass auch die normale Sexualität auf einer Einschränkung der Objektwahl beruht. Und im Allgemeinen ist das Unternehmen, einen vollentwickelten Homosexuellen in einen Heterosexuellen zu verwandeln, nicht viel aussichtsreicher als das umgekehrt. Im Denken Freuds bezeichnet der Begriff Bisexualität sowohl die gekreuzten unbewussten und bewussten Besetzungen und Identifizierungen des Individuums, wie auch seine reale oder potenzielle Objektwahl. In diesem Zusammenhang ist eine gewisse konzeptuelle Verwirrung bei der Unterscheidung zwischen sexueller Identität und Objektwahl zu verzeichnen. Also was bedeutet das? Das heißt, die bisexuelle Objektwahl oder die homosexuelle Objektwahl kann man nicht sofort ableiten, was die sexuelle Identität des Subjekts ist. Freud schreibt, die Literatur der Homosexualität pflegt die Fragen der Objektwahl einerseits und des Geschlechtscharakters und der geschlechtlichen Einstellung andererseits nicht scharf genug zu trennen, als ob die Entscheidung über den einen Punkt notwendigerweise mit der des anderen verknüpft wäre. Auf dieser Verknüpfung beruht übrigens die Theorisierung von Homosexualität seitens Raimund Reiche, die ich mit Freud in Frage stellen würde. Ich fahre fort mit Freud. Die Erfahrung zeigt jedoch das Gegenteil. Ein Mann mit überwiegend männlichen Eigenschaften, der auch den männlichen Typus des Liebeslebens zeigt, also homosexuell, kann doch in Bezug aufs Objekt invertiert sein. Nur Männer anstatt Frauen lieben. Ein Mann, in dessen Charakter die weiblichen Eigenschaften augenfällig vorwiegen, ja, der sich in der Liebe wie ein Weib benimmt, sollte durch diese weibliche Einstellung auf den Mann als Liebesobjekt hingewiesen werden. Er kann aber trotzdem heterosexuell sein, nicht mehr Inversionen in Bezug aufs Objekt zeigen als durchschnittlich ein Normaler. Dasselbe gilt für Frauen. Auch bei ihnen treffen psychischer Geschlechtscharakter und Objektwahl nicht zu fester Relation zusammen. Das Geheimnis der Homosexualität ist also keineswegs so einfach, wie man es zum populären Gebrauch gern darstellt. Eine weibliche Seele, die darum den Mann leben muss, zum Unglück in einen männlichen Körper geraten, oder eine männliche Seele, die unwiderstehlich vom Weib angezogen wird, leider in einen weiblichen Leib gebannt. Ende des Zitats von Freud. Neuere Arbeiten stellen ebenfalls das Zusammenfallen von sexueller Identität und Orientierung der Objektwahl in Frage. Vor allen Dingen seitens der amerikanischen Kollegen. Freud geht noch weiter und meint, das ausschließliche Interesse von Mann und Frau füreinander sei ein Phänomen, das ich nicht von selbst verstehe. Er schreibt, im Sinne der Psychoanalyse ist das ausschließliche sexuelle Interesse des Mannes für das Weib ein der Aufklärung bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit, der eine im Grunde chemische Anziehung zu unterlegen ist. 20 Jahre später stellte er im Rahmen seiner Überlegungen zur Weiblichkeit fest, der Eigenart der Psychoanalyse entspricht es, dass sie nicht beschreiben will, was das Weib ist, das wäre eine für sie kaum lösbare Aufgabe, sondern untersucht, wie es wird, wie sich das Weib aus dem bisexuell veranlagten Kind entwickelt. Nun hat Freud sich aber mit dem Begriff der Inversion für die Homosexualität auf eine psychiatrische Nomenklatur bezogen, die die Homosexualität pathologisierte. Inversion besteht in dem Sinne, dass die Homosexualität der auf Reproduktion zielenden Sexualität konträr ist. Und wie er selbst schreibt, hat insbesondere das Phänomen homosexuelle Objektwahl ermöglicht, die Verknüpfung zwischen Trieb und Objekt in unseren Gedanken zu lockern. Der Geschlechtstrieb ist wahrscheinlich zunächst unabhängig von seinem Objekt und verdankt wohl auch nicht den Reizen desselben seiner Entstehung. Bis auf diesen unglücklichen, weil Reproduktion und Sexualität zusammendenkenden Begriff scheint nicht möglich, sich auf Freud zu beziehen, um die homosexuelle Objektwahl von vornherein als pathologischer, als eine heterosexuelle anzusehen. Freud schreibt auf Englisch, "No vice, no degradation, it cannot be classified as an illness." Allerdings spricht Freud von einer möglichen Hemmung in der sexuellen Entwicklung. Er schreibt wiederum auf Englisch, "We consider it to be a variation of the sexual function produced by a certain arrest of sexual development." Aber wenn er zur Frage einer möglichen Heilung von Homosexualität kommt, so meint er, dass wenn der Homosexuelle unhappy ist, neurotic, torn by conflicts, inhibited in his social life, analysis may bring him harmony, peace of mind, full efficiency, whether he remains a homosexual or gets changed.
Nature.
Die nachfreudianischen psychoanalytischen Theorien zur Orientierung der Objektwahl haben versucht, die manifeste Homosexualität entweder im Zusammenhang einer präödipalen Fixierung, zum Beispiel Bergeret, oder einem spezifischen Ausgang des Ödipuskomplexes zu verstehen. Der Hypothese, die Homosexualität sei mehr im prägenitalen als im genitalen Erleben angesiedelt, unterliegt implizit die Überzeugung, prägenitales Erleben sei früher, damit archaischer, unreifer, primitiver. Diese Bestimmungen können nicht überzeugen. Wir wissen, dass prägenitales Erleben über den Ödipuskomplex hinaus besteht und das sexuelle Leben jedes Erwachsenen charakterisiert. Überhaupt kann man die Bedeutung von prägenitalem Erleben nicht überschätzen, wenn man die der menschlichen Sexualität inhärenten Konflikte, die eine strukturelle Unzufriedenheit mit sich bringen, im Auge behält. Freud hat daran keinen Zweifel gelassen. Er schreibt, in den frühen Phasen gehen die einzelnen Partialtriebe unabhängig voneinander auf Lusterwerb aus. In der phallischen Phase beginnen die Anfänge einer Organisation, die die anderen Bestrebungen dem Primat der Genitalien unterordnet und den Beginn der Einordnung des allgemeinen Luststrebens in die Sexualfunktion bedeutet. Die volle Organisation wird erst durch die Pubertät in einer vierten genitalen Phase erreicht. Dann hat sich ein Zustand hergestellt, in dem erstens manche frühere Libido-Besetzungen erhalten geblieben sind, zweitens andere in die Sexualfunktion aufgenommen werden, als vorbereitende, unterstützende Akte, deren Befriedigung die sogenannte Vorlust ergibt, drittens andere Strebungen von der Organisation ausgeschlossen werden, entweder überhaupt unterdrückt werden oder eine andere Verwendung im Ich erfahren, Charakterzüge bilden, Sublimierungen mit Zielverschiebungen erleiden. Soweit Freud. Jede sexuelle Erfahrung des Erwachsenen ist also in großem Ausmaß von prägenitalen Befriedigungsmodalitäten, die sich zu unterschiedlichen Momenten des Lebens gebildet haben, gekennzeichnet. Diese Modalitäten werden zu unterschiedlichen Abschnitten des Lebens besonders wichtig und wirkungsvoll. Aber wie können wir wissen oder behaupten, dass Homosexualität prägenital sei? Was verstehen wir eigentlich unter genitaler Sexualität? Heißt genitale Sexualität, weibliches und männliches Genital werden zusammengeführt, um beim Geschlechtsverkehr orgiastisch zu erleben? Kann man von genitaler Sexualität sprechen, wenn die Befriedigung sich nur für einen der Beteiligten einstellt? Handelt es sich noch um genitale Sexualität, wenn das Subjekt sich trotz orgiastischem Erleben nicht befriedigt fühlt? Oder aber heißt genitale Sexualität, dass die mit dem Geschlechtsverkehr einhergehenden Fantasien genital ausgerichtet sind? Wenn die Fantasien ausschlaggebend wären, würde es nicht so sehr darauf ankommen, ob die real ausgeführten sexuellen Handlungen genital zentriert sind. Die Handlungen könnten prägenital sein, die Fantasien aber genital. Oder meinen wir, genitale Sexualität bedeute, wenn im Regelfall beide Partner gleichzeitig durch den genitalen Geschlechtsverkehr mit genital zentrierten Fantasien orgiastisch erleben? Dies wäre ein sexuelles Mann-Frau-Verhältnis, das vor dem Hintergrund der klinischen, psychoanalytischen und der allgemeinen Lebenserfahrung geradezu einschüchtert. Handelt es sich nicht vielleicht eher um eine fantasierte, idealisierte Urszene, der nachzueifern wäre? Und ist die bloße Tatsache, dass sich im homosexuellen Akt nicht zwei Genitale vereinigen, Einführung von Penis in die Vagina, Beweis, dass es sich nicht um genitale Sexualität handeln kann? Freud war genitaler Sexualität überhaupt eher pessimistisch eingestellt. In seinem Text Beiträge zur Psychologie des Liebenslebens hatte er geschrieben, ich glaube, man muss sich, so befremdlich es auch klingt, mit der Möglichkeit beschäftigen, dass etwas in der Natur des Sexualtriebes selbst, dem Zustandekommen der vollen Befriedigung, nicht günstig ist. Und zeigte die großen Linien der strukturellen sexuellen Unzufriedenheit des Menschen auf. Weder bei der Frau noch beim Mann vereinen sich die zärtlichen und die sinnlichen Regungen. Freud hat das auf den Punkt gebracht mit seinem, wo sie lieben, begehren sie nicht und wo sie begehren, können sie nicht lieben. Dann, infolge des zweimaligen Ansatzes zur Objektwahl mit der Zwischenkunft der Inzestschranke, ist das endgültige Objekt des Sexualtriebes nie mehr das ursprüngliche, sondern nur ein Surrogat dafür. So wird es häufig durch eine Reihe von Ersatzobjekten vertreten, von denen doch keines voll genügt. Dies mag uns die Unbeständigkeit in der Objektwahl, den Reizhunger erklären, die dem Liebesleben der Erwachsenen so häufig eignet. Darüber hinaus, so Freud, wissen wir, dass der Sexualtrieb anfänglich in eine große Reihe von Komponenten zerfällt, vielmehr aus einer solchen hervorgeht, von denen nicht alle in dessen spätere Gestaltung aufgenommen werden können, sondern vorher unterdrückt oder anders verwendet werden müssen. Das Ergebnis, so Freud, sind partielle oder komplette Impotenz beim Mann und Frigidität bei der Frau, wobei aber der konstante Triebdruck und damit die Suche nach Erregung weiter besteht. Das, was die Kultur aus den Liebestrieben machen will, schreibt Freud, scheint ohne fühlbare Einbuße an Lust nicht erreichbar. Die Fortdauer der unverwerteten Regungen gibt sich bei der Sexualtätigkeit als Unbefriedigung zu erkennen. Und der Gipfel von allem, wieder Freud, auch die uneingeschränkte Sexualfreiheit von Anfang an führt zu keinem besseren Ergebnis. Es ist leicht festzustellen, dass der psychische Wert des Liebesbedürfnisses sofort sinkt, sobald ihm die Befriedigung bequem gemacht wird. Es bedarf eines Hindernisses, um die Libido in die Höhe zu treiben. Und wo die natürlichen Hindernisse gegen die Befriedigung nicht ausreichen, haben die Menschen zu allen Zeiten konventionelle eingeschaltet, um die Liebe genießen zu können. Und wenn man folgende Definition geglückter Liebe liest, kann man homosexuelle reife Liebe a priori kaum ausschließen. Denn Freud meint, das ist seine Definition von geglückter Liebe, dass diese sich durch das Zusammentreffen von zwei Strömungen, die wir als die zärtliche und die sinnliche voneinander unterscheiden können, auszeichnet. Da kann man jetzt sich die Frage stellen, will man davon die Homosexuellen ausschließen? Auch die These, Homosexualität zeuge von einem gescheiterten Ödipuskomplex, kann bei genauer Freud-Lektüre nicht überzeugen. 1923 kommt Freud auf seine erste Konzeption vom Ödipuskomplex zurück und unterstreicht das Potenzial der Bisexualität. Nur eine selektive Theorie der Theorie vom Ödipuskomplex kann zu der Überzeugung führen, es sei selbstverständlich, dass sich der Knabe mit der Vaterimago identifiziert, das Mädchen mit der Mutterimago und so zu einer heterosexuellen Objektwahl gelangt und dass eine solche Dynamik einer anderen übergeordnet wäre. Freud schreibt zur Entwicklung vom Konzept des Ödipuskomplex innerhalb seiner eigenen Theoriebildung: Der Ausgang der Ödipus-Situation in Vater- oder in Mutteridentifizierung scheint also bei beiden Geschlechtern von der relativen Stärke der beiden Geschlechtsanlagen abzuhängen. Dies ist die eine Art, wie sich die Bisexualität in die Schicksale des Ödipus-Komplexes einmengt. Die andere ist noch bedeutsamer. Man gewinnt nämlich den Eindruck, dass der einfache Ödipus-Komplex überhaupt nicht das häufigste ist, sondern einer Vereinfachung oder Schematisierung entspricht, die allerdings oft genug praktisch gerechtfertigt bleibt. Eingehendere Untersuchung, und da revidiert Freud sich selbst, deckt zumeist den vollständigeren Ödipus-Komplex auf, der ein zweifacher ist, ein positiver und ein negativer, abhängig von der ursprünglichen Bisexualität des Kindes, das heißt, der Knabe hat nicht nur eine ambivalente Einstellung zum Vater und eine zärtliche Objektwahl für die Mutter, sondern er benimmt sich auch gleichzeitig wie ein Mädchen, er zeigt die zärtliche feminine Einstellung zum Vater und die ihr entsprechende eifersüchtig-feindselige gegen die Mutter. Dieses Eingreifen, so Freud, der Bisexualität macht es so schwer, die Verhältnisse der primitiven Objektwahlen und Identifizierungen zu durchschauen und noch schwieriger, sie fachlich zu beschreiben. Es könnte auch sein, dass die im Elternverhältnis konstatierte Ambivalenz durchaus auf die Bisexualität zu beziehen wäre und nicht, so Freud, wie ich es vorhin dargestellt, Freud, durch die Rivalitätseinstellung aus der Identifizierung entwickelt wird. Der vollständige Ödipus besteht also darin, dass sich über den sogenannten positiven und negativen Ödipus hinaus eine ganze Reihe gemischter Fälle feststellen lassen und, so meinen Laplanche und Pontalis, bei denen die beiden Formen in einer dialektischen Beziehung koexistieren. Jede psychosexuelle Entwicklung, so Freud, nimmt ihren Ausgangspunkt von einer primären Bisexualität. Keine Hinweise lassen sich dafür finden, dass eine bis ins Erwachsenenalter fortbestehende bisexuelle Orientierung pathologischer sei als ein anderes Triebschicksal. Vor dem Hintergrund der metapsychologischen Überlegungen Freuds wäre es irrig anzunehmen, seine folgenden oft zitierten Sätze mit einer politischen Absichtserklärung zu verwechseln. Freud hatte gesagt, die psychoanalytische Forschung widersetzt sich mit aller Entschiedenheit dem Versuche, die Homosexuellen als eine besonders geartete Gruppe von den anderen Menschen abzutrennen. Indem sie auch andere als die manifest kundgegebenen Sexualerregungen studiert, erfährt die Psychoanalyse, dass alle Menschen der gleichgeschlechtlichen Objektwahl fähig sind und dieselbe auch im Unbewussten vollzogen haben. Die Psychoanalyse erscheint vielmehr die Unabhängigkeit der Objektwahl vom Geschlecht des Objekts, die gleichfreie Verfügung über männliche und weibliche Objekte als das Ursprüngliche. Soweit Freud. Bereits Ferenczi hatte kritisiert, dass unter dem Begriff Homosexualität eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher psychosexueller Zustände subsumiert werden. Und viele zeitgenössische Autoren sprechen statt von Homosexualität jetzt von Homosexualitäten, um zu unterstreichen, dass deren Charakteristika keinesfalls einförmig oder eindeutig sind. Die zu verzeichnende Entpathologisierung hat mit Freud begonnen, vollzieht sich weiterhin auf gesellschaftlicher Ebene und in gewissem Ausmaß auch innerhalb einer freudtreuen Psychoanalyse. Im Übrigen ist der Begriff Homosexualität aus dem DSM gestrichen, ab dem DSM-3, und Hypothesen biologischer Ursachen für Homosexualität oder eine spezifische Elternkonstellation sind im Großen und Ganzen verworfen worden. Die sexuelle Orientierung einer Person sagt uns schlichtweg nichts hinsichtlich seiner psychischen Gesundheit oder seiner Reife, auch nichts über seinen Charakter oder die inneren Konflikte. Rufton schrieb, ein homosexueller Patient Borderline hat mehr gemeinsam mit einem heterosexuellen Borderline-Patienten als mit einem homosexuellen, gesunden Individuum. Die neueren theoretischen Entwicklungen von Jean Laplanche sind im Zusammenhang von Oedipus-Komplex und Bisexualität interessant. Laplanche schreibt, dass die Struktur, also Oedipus, Inzest, Kastration, allgemein verbreitet sein soll, impliziert keineswegs, dass man sie von einem metapsychologischen Standpunkt aus im Unbewussten eingraben, ansiedeln muss. Sie gehört dem Bereich des Vorbewussten an und haben die Aufgabe mitzuhelfen, die bewusste, vorbewusste und unbewusste Geschichte des Subjekts in die Form einer Erzählung zu bringen. Wenn man Laplanche ernst nimmt, dann erzählt sich das Subjekt, dass es hetero oder bisexuell ist. Erst die narrative Formgebung der ödipalen Konfiguration, ursprünglich vollständig, bestimmte die endgültige Objektwahl, die so Freud immer Ergebnis einer Einschränkung ist, wobei das Unbewusste und die Triebregungen des Es bisexuell sind und bleiben. Die Kultur ist in eine Phase der kontinuierlichen Revision der Traditionen getreten, der Lebensweisen, die reflexiv geworden sind. Um mit Laplanche zu sprechen, die Narrationen sind offener, variabler geworden. Diese Permissivität könnte die Aufhebung von Verdrängungen mit sich bringen, etwa die der ursprünglichen Bisexualität und somit des bisexuellen Begehrens, was sowohl zur heterosexuellen wie zur homosexuellen Objektwahl führen kann. Wenn der Ödipus-Komplex, wie Laplanche nahelegt, als eine zeitlich begrenzte, kulturelle, universelle und dominante Metaerzählung, die unser Fantasieleben ordnet und das Unbewusste strukturiert, verstanden werden kann, dann muss man auch die Tatsache sehen, dass die Mentalitäten Formen sind, die einem Kompromiss zwischen der Triebanforderung und den kulturellen Notwendigkeiten entsprechen. Gemäß Freud resultiert die heterosexuelle Objektwahl aus der Verdrängung homosexueller Triebregungen. Diese Verdrängung war lange Zeit notwendig, um die Fortpflanzung der Gattung, die von der heterosexuellen Paarung abhing, zu sichern. Man kann deshalb die Hypothese wagen, dass das zunehmende Auseinanderdividieren von Sexualität und Fortpflanzung diese Verdrängung immer weniger notwendig macht. Logischerweise würde man zunehmend bisexuell orientierte Objektwahl beobachten, denn wie Freud feststellte, die Zusammenfassung aller Partialtriebe zur Objektwahl unter dem Primat der Genitalien erfolgt im Dienste der Fortpflanzung. In der prägenitalen Phase finden wir den Gegensatz von Strebungen mit aktivem und passivem Ziel, der sich späterhin mit dem Gegensatz der Geschlechter verlöten wird, hatte Freud geschrieben. Ob diese Verlötung zwingend zu einer bestimmten Sexualobjektwahl führt, darüber sagt Freud nichts. Ich würde übrigens hier auch den Unterschied machen zwischen dem harten Kern der Freudschen Metapsychologie und dem weichen Kern der Freudschen Metapsychologie. Ich würde als harten Kern der Freudschen Metapsychologie beschreiben, was der Laplanche als die anthropologische Grundsituation darstellt. Das heißt, dass der Erwachsene bewusst oder unbewusst die Sexualität sozusagen durch seinen Blick, durch seine unbewussten Botschaften in das Kind hineinpflanzt. Das kann man sagen, dass das für alle Kulturen stimmt, weil in allen Kulturen sind es Erwachsene, die sich um die Kinder kümmern. Aber man hat ja auch schon viel Kritik daran geübt an der Vorstellung, der Ödipus-Komplex sei universal. Und es gibt ja auch Untersuchungen, anthropologische Untersuchungen über bestimmte Populationen, wo das ödipale Geschehen eigentlich so nicht darstellt. Ich verweise in dem Zusammenhang auf die Arbeiten zum Beispiel von Paaren und Morgenthaler. Und deswegen würde ich da jetzt eine Unterscheidung machen zwischen dem harten und dem weichen Kern von der Metapsychologie hinsichtlich der Subjektwerdung, was das Sexuelle angeht. In der zeitgenössischen Welt kann die Reproduktion vom sexuellen Akt dissoziiert werden. Ich komme jetzt zur homosexuellen Elternschaft. Die Sexualwissenschaften lassen keinen Zweifel daran, dass eine signifikante Entwicklung vorliegt. Seit der Auseinanderdividierung von Fortpflanzung und Sexualität kennen wir reine Sexualität, Sexualität pur, die zu nichts anderem dient als ihrer eigenen lustvollen Realisierung. Dem korreliert die reine Beziehung, Beziehung pur, das heißt frei etwa von ökonomischen oder familienplanerischen Funktionen. Allein das Wollen scheint die Individuen zusammenzuführen. Jeder ist frei, mit einem Partner seiner Wahl zu sein, ohne grundsätzliche Bedingungen hinsichtlich Geschlechtszugehörigkeit oder Dauer der Verbindung. Und die Entscheidung zum Alleinleben ist nur noch eine Lebensform unter anderen. Verbote und Tabus stehen solchem individuellen Wollen immer weniger entgegen. Und wir wissen, dass die biologischen Eltern immer häufiger durch soziale Eltern ersetzt werden, vor allem in der Patchwork-Familie, und immer mehr Kinder leben mit nur einem Elternteil zusammen. Die Frage nach der homosexuellen Elternschaft musste sich in diesem Zusammenhang früher oder später stellen. Zunächst an die Freudsche Position erinnert, dass die Methode der klinischen Untersuchung jedem a priori vorauszugehen hat. Als Analytiker haben wir die Aufgabe zu analysieren, was die Analysanden uns an Material unterbreiten, ohne von vornherein zu entscheiden, was reif oder nicht reif sei, gut oder schlecht. In diesem Sinne ist die Psychoanalyse keinesfalls Weltanschauung. Dazu ist festzuhalten, dass es dem psychoanalytischen Denken fremd ist, der realen Zusammensetzung einer Familie mehr Bedeutung einzuräumen, als den primären und sekundären Fantasien des Kindes. Ergänzend sei angemerkt, dass wir über keine klinischen Arbeiten verfügen, die erwiesen hätten, dass Kinder, die mit einem homosexuellen Elternpaar aufwachsen, eine besondere Symptomatik aufweisen. Eine Forscherin an meiner Universität hat jetzt eine Meta-Analyse von allen Arbeiten, die in den letzten 35 Jahren, egal aus welcher psychologischen Orientierung, über Kinder, die mit homosexuellen Eltern aufgewachsen sind, erstellt und hat alle veröffentlichten Forschungsarbeiten dem jeweiligen zugrunde liegenden Paradigma gegenübergestellt und ist in ihrer Meta-Analyse auch zu dem Schluss gekommen, dass es keine einzige Arbeit gibt, die erwiesen hätte, dass es diesen Kindern schlechter oder besser ginge als anderen. Die infantile Sexualität kennt noch keine endgültige Objektwahl und ihre heterosexuelle Konstellation ist nur eine unter anderen Formen, zu der die kindliche Sexualität gelangen kann, wo bei den polymorph perversen Komponenten in jedem Fall wirksam bleiben. Dies trifft sowohl für die homosexuelle wie die heterosexuelle Beziehung zu. Aus diesem Grund wäre es zutreffender, die reife genitale Struktur als ein immer aktuelles, immer wieder reaktualisiertes Potenzial zur ödipalen Konstellation und deren Untergang zu definieren. Und zwar im Sinne der vollständigen ödipalen Konstellation, so wie Freud es am Schluss seines Lebenswerks sagt. Und wir haben mit Freud gesehen, dass diese vollständige Konstellation bisexuell organisiert ist und eine lebenslange Herausforderung darstellt. Nur eine solche Sichtweise kann uns übrigens das Phänomen wechselnder Sexualobjektwahl im Verlauf eines Lebens erhellen, zum Beispiel aufeinanderfolgende heterosexuelle und homosexuelle Beziehungen. Die Tatsache, dass wir in unseren Praxen immer wieder homosexuelle Patienten mit schwersten sexuell agierten narzisstischen Pathologien sehen, und ich sehe natürlich auch solche Patienten in meiner Praxis, diese Tatsache darf uns nicht dafür blind machen, dass es mindestens ebenso viele heterosexuelle Patienten mit ebenfalls schwersten narzisstischen sexuell agierten Pathologien gibt. Ich erinnere nur an die Bordells. Die emsigen Bordellgänger erfreuen sich ja auch oftmals nicht der allerbesten psychischen Gesundheit. Viele homosexuelle Patienten, das denke ich, mit weniger belastenden Pathologien finden, zumindest in der französischsprachigen Welt, ich weiß es nicht, wie in der deutschsprachigen Welt ist, aber viele, denke ich, finden aufgrund der homophoben Einstellung nicht weniger Mitglieder der psychoanalytischen Gemeinschaft lieber anderen Therapieformen vertrauen. Es schien mir deshalb an der Zeit, an die grundlegenden psychoanalytischen, metapsychologischen Überlegungen zur Sexualität zu erinnern. Freud hatte zur latenten Bisexualität eines jeden Menschen schlicht gemeint: Ich will die Gelegenheit nicht versäumen, auch einmal das Erstaunen darüber zu Wort kommen zu lassen, dass die Menschen so große und bedeutungsvolle Stücke ihres Liebeslebens durchmachen können, ohne viel davon zu bemerken, ja mitunter ohne das Mindeste davon zu ahnen oder dass sie, wenn es zu ihrem Bewusstsein kommt, sich mit dem Urteil so gründlich darüber täuschen. Das geschieht nicht nur unter den Bedingungen der Neurose, wo wir mit dem Phänomen recht vertraut sind, sondern scheint auch sonst recht gewöhnlich zu sein.
Das waren die philosophischen Brocken. Heute stand auf dem Programm ein Vortrag von Susanne Hähnen-Wolf mit dem Titel »Der vollständige Ödipus-Komplex – Freuds Einsichten zu Bi- und Homosexualität«. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor sie es verbraucht.
weil sie einsam war und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Und ihr Herz.